Ich grinse. Und zugleich bin ich nervös. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal Grund hatte zu grinsen. Aber ich erinnere mich, wann ich das letzte Mal nervös war. Ich weiß, dass Sie ein Mörder sind. Schweigen. Dann, später, als er hätte reagieren sollen, sagt er, Scheiße, was haben Sie denn eingeworfen? Ich habe überhaupt nichts eingeworfen. Wovon sprechen Sie dann? Wissen Sie, wer im Apparat ist, Detective? Verdammt, wie sollte ich das? Ich bin der Mann, den Sie suchen. Hören Sie, wenn das ein Witz sein soll. Ich kann jedenfalls nicht lachen. Ich nicke, obwohl ich telefoniere und er mich nicht sehen kann und auch sonst niemand. Wenigstens fuchtle ich nicht herum. Sie wissen, dass ich keine Witze mache. Woher haben Sie diese Nummer? Wir kommen vom Thema ab, Detective. Wir sollten mal lieber auf den Punkt kommen, sage ich und kratze meinen Hoden. Das Jucken wird schlimmer. Und was soll dieser Punkt sein? Ich gehe zum Fenster, sehe raus auf die Stadt. Der springende Punkt, oder wenn Sie so wollen, der rote Faden besteht heute Nacht darin, dass ich weiß, dass Sie eine sexuelle Dysfunktion haben, dass Sie versuchen, damit zurechtzukommen, indem Sie Prostituierte benutzen, und dass diese Dysfunktion zu einem Mord geführt hat. Anstatt irgendwas abzuleugnen, zu fluchen oder mich zu bedrohen, sagt er kein Wort. Wir beide schweigen fast eine halbe Minute lang. Ich weiß, dass er immer noch dran ist. Ich höre das laute Summen der freien Leitung. Das ist doch absolut schwachsinnig, sagt er schließlich. Charlene Murphy dürfte da anderer Meinung gewesen sein, als Sie sie mit ins Everblue genommen haben. Und ich bin sicher, auch Daniela Walker würde das nicht so nennen. Natürlich vorausgesetzt, sie hätten sie nicht umgebracht. Wieder schweigt er einige Sekunden, während er die Tatsache verarbeitet, dass ich genau weiß, was er getan hat. Was wollen Sie? Wirkt er schließlich heraus. Geld. Wie viel? 10 Riesen. Wann? Heute Nacht. Wo? City Mall. Ich kann nicht riskieren, dass mich jemand dabei beobachtet, wie ich Ihnen das Geld gebe. Wie wär's mit einem etwas unauffälligeren Ort? Und wo sollte das sein? Ich kann mir genau vorstellen, was er denkt. Seine prompten Antworten beweisen das. Plötzlich macht er mit bei einem Spiel, für das er angeblich keine Zeit hat. Wie beim Schach stellt er mir eine Falle. Aber auch wie beim Schach sehe ich, wie er sie vorbereitet. Ich bin diesem Kerl ein halbes Dutzend Schritte voraus. Niemand hat $10,000 bei sich, die er innerhalb einer Stunde einem anderen übergeben könnte. Er wittert einfach die ideale Gelegenheit, das Risiko zu eliminieren, das ich darstelle. Weil ich ihm das alles ziemlich schnell aufgetischt habe, hat er nicht genügend Zeit, um gründlich über die Sache nachzudenken. Er glaubt, dass er sich recht geschickt verhält, clever, dass er gerissener ist als ich. Aber ich habe mir das schon den ganzen Tag lang durch den Kopf gehen lassen. »Wissen Sie, wo die Styx Bridge ist?« fragt er. »Draußen in Redwood, stimmt's?« frage ich. »Als ich in jener Nacht mit Walt eine kleine Spritztour gemacht habe, bin ich über die Brücke gefahren, um zur Autobahn zu gelangen.« »Kommen Sie um 10 unter die Brücke. Und versuchen Sie nicht, irgendwelche witzigen Aktionen abzuziehen.« »Ich bin kein Komiker. Mach ich nicht.« »Woher weiß ich, dass ich nach den 10 Riesen Ruhe habe?« »Gute Frage. Ich bin überrascht, dass er sie stellt, wenn man bedenkt, dass er es sich nicht leisten kann, in mir den Verdacht entstehen zu lassen, er plane meiner Beseitigung. Aber auch darüber habe ich bereits den ganzen Tag lang nachgedacht. Für 10 Riesen gebe ich Ihnen die Fotos und die Negative aus dem Everblue. Und die Bilder, die zeigen, wie sie in der Nacht, in der Daniela Walker starb, aus ihrem Haus kam. Außerdem, wenn ich mehr Geld haben wollte, würde ich mehr verlangen. Aber ich will nur so viel, dass ich aus der Stadt verschwinden kann, bevor die Cops mich schnappen. Also dann um 10. Er beendet die Verbindung, ohne auf eine Antwort zu warten. Er hat kapiert, dass ich schlauer bin als erwartet und dass ich so clever war, Fotos von ihm am Tatort zu machen. Und er wird sich fragen, wie das überhaupt möglich war. Es dürfte eine Weile dauern, aber schließlich wird er erkennen, dass ich gelogen habe. Ich werfe einen Blick auf die Uhr. Ich habe mehr als eine Dreiviertelstunde, um nicht aufzutauchen. Viel Zeit, um alle möglichen Dinge nicht zu tun. Viel Zeit, die ich jedoch nicht totschlagen werde. Ich greife nach unten und kratze meinen Hoden durch den Verband hindurch, und mir wird klar, dass nicht derjenige, den ich noch habe, mir Probleme macht, sondern derjenige, der nicht mehr da ist. Das Jucken kommt von der Stelle, an der die Haut verheilt. Ich stehe auf, suche im Bad nach etwas, womit ich sie einreiben kann, und entdecke im Medizinschrank ein kleines Fläschchen Desinfektionsmittel. Ich nehme den Verband ab, er klebt an den Haaren und ich muss einen Schrei unterdrücken und will das Mittel gerade auftragen, als ich eine Schachtel Puder entdecke, die vielleicht von einem früheren Gast zurückgelassen wurde. Als ich fertig bin, sieht mein Hoden aus, als hätte man ihn mit Fingerabdruckpuder eingestäubt. Ich bringe den Verband wieder an und lege mich ins Bett in der Hoffnung, mich so weit entspannen zu können, dass ich schließlich einschlafe. Es stellt sich heraus, das Bett ist so bequem, dass ich darüber nachdenke, ob ich es irgendwie stehlen kann. Die Sonne scheint, und der Friedhof ist fast menschenleer. Dicht an den Grabsteinen, dort, wo der Rasenmäher nicht hinkommt, beugen sich lange Grashalme in der warmen Brise. Nicht die Kirche, sondern der Friedhof ist der Ort, wo sie sich Gott am nächsten fühlt. Der gestrige Abend hat kaum eine von Sallys Fragen beantwortet. Er hat sie nur noch mehr in Verwirrung gestürzt. Oder besser, er hat sie tiefer hineingeführt in Joes Fantasiewelt. Wie viele Dinge hält er noch vor ihr verborgen? Hat er sich etwa selbst verletzt? Sie denkt an das Blut auf der Treppe in seinem Haus. Wenn Joe sich selbst verletzt hätte, müsste das im Freien geschehen sein. Das ist eher unwahrscheinlich. So unwahrscheinlich wie die Tatsache, dass Joe Auto fährt? Sie weiß, dass sie ihn zur Rede stellen muss. Eigentlich hat sie das heute bei der Arbeit vorgehabt, doch dann hat sie Angst bekommen. Sie wollte Joe nicht verlieren, obwohl das wahrscheinlich bereits geschehen ist. Vielleicht hat seine Mutter ihm noch nichts von ihrem Besuch erzählt, doch sie wird es bald tun. Sie streicht sich mit dem Handrücken über das Gesicht und wischt sich die Tränen von den Wangen. Sie will Joe nicht im Stich lassen. So wie du deinen Bruder im Stich gelassen hast? Die Tränen fließen ungehindert. Niemand wirft ihr vor, was mit Martin geschehen ist, jedenfalls behaupten das alle, aber Sally weiß, dass sie es trotzdem tun. Jedenfalls tut sie es, und ihre Eltern ganz sicher auch. Wie Martin und Gott das wohl sehen. Tja, sie wird es eines Tages erfahren. Sie kramt ein Papiertaschentuch hervor und wischt sich übers Gesicht. Ein paar Minuten später sitzt sie in ihrem Wagen und fährt zu Joes Wohnung. Sie kurbelt das Fenster herunter und der hereinströmende Wind trocknet ihr sanft das Gesicht. Es wird langsam kühl. Dicke Wolken, die schon bald die Sonne verhüllen werden, deuten auf Regen hin. Manchmal, wenn sie nach einem Besuch bei ihrem toten Bruder nach Hause fährt, kann sie ihre Tränen einfach nicht mehr zurückhalten. Sie parkt an derselben Stelle wie beim ersten Mal, als sie hier war. Sie greift nach ihrer Erste-Hilfe-Ausrüstung auf dem Rücksitz. Zuerst wird sie Joe helfen, indem sie die Fäden zieht, und dann wird sie ihm helfen, indem sie ihn zur Rede stellt. Sie begegnet niemandem auf ihrem Weg ins oberste Stockwerk. Auf der Treppe sind immer noch die kleinen Blutflecken. Einige von ihnen sind inzwischen verschmiert und so groß wie das Glas einer Armbanduhr. Sie klopft an, aber niemand antwortet. Eine Katze erscheint am Ende des Gangs und kommt auf sie zu. Das Tier humpelt ein wenig. Sie geht in die Hocke und tätschelt es. »Hey, mein Kleiner, du bist aber ein Lieber.« Die Katze miaut zur Antwort und fängt dann an zu schnurren. Noch immer neben der Katze kauernd, klopft Sally erneut an die Tür. Joe antwortet nicht. Kann es sein, dass er wieder ohnmächtig geworden ist? Oder wurde er ein weiteres Mal angegriffen? Sie klopft lauter. Höchstwahrscheinlich ist er nicht zu Hause, aber was, wenn er doch hier ist? Was, wenn er blutend auf dem Bett liegt und ihm auch noch der andere Hoden fehlt? Sie greift in ihren Erste-Hilfe-Koffer, in dem sie den Nachschlüssel aufbewahrt, seit sie ihn hat anfertigen lassen. Sie steht auf und schiebt ihn ins Schloss. »Joe?« Joe antwortet nicht, denn Joe ist nicht zu Hause. Sie schließt die Tür hinter sich. Die Katze setzt sich auf den Tisch neben das Goldfischglas. Das Glas ist leer. Hat Joe die Fische nicht gefüttert? Hat er sich eine Katze besorgt, um sie zu ersetzen? Wieder liegen seine Kleider überall auf dem Boden, doch diesmal sind keine Blutflecken darauf. Der Vorrat Latexhandschuhe, den sie dagelassen hat, ist kleiner geworden. In der Spüle befindet sich Geschirr, auf dem Tisch steht nicht abgedecktes Essen. Das Bett ist nicht gemacht und wurde wahrscheinlich auch nicht mehr gemacht, seit sie das letzte Mal hier war. Hätte Martin so gelebt? Sally geht durch die Wohnung. Es ist nicht richtig, hier zu sein, doch was da mit Joe geschieht, ist auch nicht richtig. Was mit Joe geschieht? Sie sieht die Hefte durch, die er aus dem Revier mitgebracht hat. Inzwischen sind einige neue darunter. Die Fotos sind widerlich. Und sie kann sie nur wenige Sekunden lang ansehen. Sie legt sie zurück. Warum hat Joe sie hier? Eine noch wichtigere Frage lautet wahrscheinlich, was passiert, wenn er nach Hause kommt und sie dabei ertappt, wie sie sich in seiner Wohnung umsieht? Ja, es ist das Beste, wenn sie geht. Sie will gerade nach der Katze greifen, als diese unter dem Bett verschwindet. Komm, mein Kleiner, komm. Du kannst nicht darunter bleiben. Doch die Katze findet, dass sie das sehr wohl kann. Als Sally sich hinkniet, unter das Bett schaut, hockt die Katze genau in der Mitte. Neben ihr liegt ein kleines Stück Papier. Neugierig greift Sally danach. Es ist ein Ticket aus einem Parkhaus. Das Datum, das samt Uhrzeit aufgedruckt ist, liegt mehrere Monate zurück. Es ergibt keinen Sinn, dass jemand so ein Ticket aufbewahrt. Denn wenn man das Parkhaus verlässt, gibt man es zurück, damit der Angestellte in seiner Kabine am Eingang weiß, wie viel er einem berechnen muss. Sie schiebt die Hand unter das Bett und legt das Ticket zurück auf den Boden. Sie schnippt mit den Fingern, um die Katze anzulocken, und einen Augenblick später schnurrt das Tier in ihren Armen. Sie trägt es auf den Gang hinaus, setzt es ab und verlässt das Haus.